Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Justus Ulbricht. Ich darf Sie herzlich begrüßen im Namen des Sandstein Verlags. Wir haben ein interessantes Thema, was wir Ihnen schmackhaft machen wollen. In wenigen Wochen wird im Militärhistorischen Museum in Dresden eine Ausstellung eröffnet, Gewalt und Geschlecht. Und dazu gibt es einen Katalog beim Sandstein Verlag. Und ich habe zwei interessante Gesprächspartner bei mir, wo wir über dieses Thema Gewalt und Geschlecht reden wollen. Ist es wirklich so, dass die Männer schießen und die Frauen wickeln, oder geht das nicht auch umgekehrt? Das ist unser Thema. Sie wissen, wir leben in Zeiten von MeToo. Die Gender-Debatten sind gerade wieder hochgekocht. Und das soll uns jetzt in der nächsten halben Stunde etwas beschäftigen. Neben mir sitzt Oberstleutnant Elisabeth Landsteiner von der Bundeswehr. Sie ist Gleichstellungsbeauftragte, zuständig für die Truppenschulen des Heeres und der Bundeswehr insgesamt. Sie wird gleich berichten, was sie denn als Gleichstellungsbeauftragte tut, respektive welche Herausforderungen in der Arbeit des Alltags bestehen für sie. Daneben sitzt Professor Holger Brandes, Direktor der Evangelischen Hochschule in Dresden, Psychotherapeut und Psychologe und eben auch jemand, der sich mit Geschlechteridentitäten, Frauenrollen, Männerrollen, Genderdebatten beschäftigt. Das wird er auch gleich erläutern, woher er eigentlich dieses Thema denkt. Und wenn die beiden ihr Eingangsstatement gemacht haben, hoffe ich, dass wir gut ins Gespräch kommen bei einem Thema, was wenige Menschen kalt lässt. Wollen Sie anfangen?
Ja, gerne. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin Elisabeth Sophia Landsteiner. Ich bin die militärische Gleichstellungsbeauftragte des Ausbildungskommandos, dessen Stab hier in Leipzig stationiert ist. In meiner Funktion betreue ich alle Truppenschulen des Heeres und alle Führernachwuchsbataillone. Und damit bin ich zuständig für insgesamt 24 Dienststellen über ganz Deutschland verteilt an 24 Standorten. Was macht nun eine militärische Gleichstellungsbeauftragte? Ja, vielleicht ist jetzt besser. Ja, was macht denn nun eine militärische Gleichstellungsbeauftragte? Sie ist zum einen die Beraterin der Kommandeure und der Dienststellenleiter. Das ist die eine Seite. Und zum anderen ist sie Ansprechpartnerin für alle Soldatinnen und Soldaten im Verantwortungsbereich. Und zwar bei folgenden vier Fragen. Nämlich die Frage der Gleichstellung von Soldatinnen und Soldaten, beim Schutz vor Benachteiligung aufgrund des Geschlechtes, bei Fragen bezüglich Vereinbarkeit von Familie und Dienst, sowie bei allen Fragen, die zusammenhängen mit sexueller Belästigung.
Verstehen Sie das?
Und bei dieser Thematik treten im Wesentlichen immer zwei Missverständnisse auf, nämlich die militärische Gleichstellungsbeauftragte ist eben keine Frauenbeauftragte, wiederhole ich es nochmal, keine Frauenbeauftragte, sie ist Ansprechpartnerin für Männer und Frauen. Denn die Themen, die dort angesprochen werden, sind eben keine Frauenthemen, keine ausschließlichen Frauenthemen, sondern eher Familienthemen. Bei dieser ganzen Geschichte tritt folgende Problematik auf, nämlich, dass das Thema Gleichstellung an althergebrachten Denkmustern innerhalb einer männlich dominierten Armee, und die Bundeswehr ist eine männlich dominierte Armee, an diesen Denkmustern wird gekratzt. Und daraus resultiert sich die Frage, passt das zusammen? Telearbeit, Teilzeitbeschäftigung mit Soldatentum. Kann ein guter Soldat, eine gute Soldatin überhaupt nur teilzeitmäßig arbeiten? Kann sie sich oder kann er sich um Familie und diese Dinge kümmern? Funktioniert Kameradschaft auch dann, wenn man nicht ständig vor Ort ist? Und hier ist es eben meine Aufgabe, diese gesellschaftlichen Neuerungen mit dem soldatischen Selbstverständnis in Einklang zu bringen. Die besondere Herausforderung ist eben dabei, dass der Frauenanteil im deutschen Heer etwa 6,5% ist. Nur 6,5% aller waffentragenden Personen im Heer sind Frauen. Oder andersrum, 93,5% sind Männer. Und auch das nächste Problem ist, dass diese wenigen Frauen dann auch noch wenig vor Ort sind, weil eben die Frauen gerne in Teilzeitbeschäftigung gehen, weil sie aus familiären Gründen öfters abwesend sind vom Dienst. Und der letzte Punkt ist, die Frauen machen weniger den Kampf, sie machen eher den Stabsdienst und treten damit auch weniger in der Rolle Soldat auf. Sie werden wahrgenommen als Bürokraft in Uniform, was aus meiner Sicht eben falsch ist. Und deswegen stellt sich für mich immer wieder die Frage, ist die Integration von Frauen in der Bundeswehr nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt?
Wir machen jetzt kurz einen Mikrowechsel, damit der Nachhall. Das Thema hat zwar inhaltlich auch einen Nachhall, aber das stört dann, wenn man es hört per Mikro. Ja? Ich hoffe, Sie haben bisher einiges mitbekommen. Ja, das wäre nämlich schade, wenn es nicht so wäre. So, bitte.
Das Problem ist halt, passen die Frauen in den klassischen Soldatenberuf hinein, wenn sie nur administrative Dinge erledigen? Der nächste Punkt ist, dass sie die Frauen immer wieder Vorurteilen gegenüberstehen. Nämlich, Stichworte können sein, die bringen es nicht, sind wenig belastbar, werden schwanger, sind damit unzuverlässig. Und das Ganze hört man immer wieder, obwohl wir seit 17 Jahren die komplette Öffnung der Streitkräfte für Frauen haben. Und was noch überraschend ist, oder auch nicht überraschend, sie finden diese Vorurteile speziell dort, wo die eher konservativen Soldaten zu finden sind, in eher kämpferischen Truppengattungen. Weniger dort, wo Technik oder Kampfunterstützung vorherrschen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass diese konservativen Truppengattungen stehen geblieben sind im Winter 43, ich sage immer, vor Stalingrad und die warten noch auf Hoth. Und wie wir alle wissen, Hoth kam ja nicht, um Stalingrad zu entsetzen. Und das Ganze, obwohl die Frauen eigentlich gar keine Sonderstellung haben, die Frauen wollen eigentlich nur als Frauen in Uniform anerkannt sein. Worum geht es mir letztendlich? Es geht mir darum, in diesen Konfliktsituationen als Gesprächspartnerin ständig vor Ort zu sein, mein Gespräch anzubieten, und bei Truppenbesuchen Weiterbildungen durchzuführen, um diese Vorurteile abzubauen. Es gilt immer noch, Überzeugungsarbeit zu betreiben und Vorbehalte abzubauen.
Ja, vielen Dank erstmal. Wir werden dann nachher noch besprechen, ob diese Geschlechterstereotypen nicht auch eine orientierende Funktion haben in unserem Alltag. Der Nachhall ist übrigens immer noch da. Machen wir trotzdem weiter. Herr Brandes kommt nun ganz aus dem zivilen Bereich, Evangelische Hochschule Dresden für soziale Berufe, wie gesagt selber Psychotherapeut, und er hat jetzt seinen Blick auf das Thema und aus seiner Praxis heraus. Wird er dazu was sagen?
Ja, ich bin mir nicht sicher, wie theoretisch ich das jetzt machen soll.
Muss
ich fange mal so an, dass das ja eine ganz spannende Entwicklung ist, dass wir, das ist ja in diesem Thema so drin, zwei Bereiche, die traditionell in Deutschland ganz lang als völlig abgeschottet gegenüber dem anderen Geschlecht galten. Einmal die Bundeswehr, abgeschottet gegenüber Frauen, und den anderen Bereich, den Kita-Bereich der Kindertageseinrichtungen, abgeschottet gegenüber Männern. Und Sie haben eben gesagt, 6,5% Frauen in der Bundeswehr, ist eine spannende Zahl. Wir haben nicht ganz so viele Männer in den Kitas. Das heißt, wir haben es zu tun mit einer Minorität in beiden Bereichen. Und das macht eigentlich das Thema interessant. Denn die Frage ist, wie gehen Institutionen eigentlich mit Minoritäten um, mit Minderheiten? Und warum brauchen wir diese Minderheiten? Also Sie haben das angedeutet. Also warum ist es eigentlich wichtig, dass Frauen in der Bundeswehr sind, dass wir dort, also sagen wir mal, diese männliche Alleinherrschaft aufbrechen? Und warum ist es wichtig, dass Männer in Kitas auftauchen und wir dort die weibliche Alleinherrschaft aufbrechen? So, und das Ganze kann man natürlich in großen theoretischen Kontext stellen. Dieser Kontext wäre, dass wir in den westlichen Industrienationen seit mehreren Jahrzehnten auf dem Weg sind, so etwas wie Geschlechtergleichheit einzuführen, was eben nicht heißt, dass es keine biologischen Unterschiede mehr gäbe. Das ist völlig klar. Aber es soll keine gravierenden Unterschiede im Rollenverständnis gegenüber den Geschlechtern mehr geben. Das heißt, dass Frauen genauso das Recht haben, in allen Berufen, und der soldatische Bereich gehört für mich dazu, auch wenn nicht alles Berufssoldaten sind, dass Frauen die Möglichkeit haben, aber dass umgekehrt auch Männer diese Möglichkeit haben. Und dafür gibt es dann im Einzelnen unterschiedliche Gründe. Bei der Bundeswehr bin ich nicht so auf dem Laufenden. Können wir ja gleich noch kommen. Im Kita-Bereich ist es ganz eindeutig. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Verständnis von Erziehung und auch der Rolle der Väter sehr verändert. Und geben Sie mir ein Zeichen, wenn ich... Und das hat zur Konsequenz, dass bei uns inzwischen die Auffassung ist, ja, Männer haben was mit Kindern zu tun, auch mit Kleinen. Das war Anfang der 80er Jahre noch nicht selbstverständlich. Vielleicht ist das für die Jüngeren von Ihnen eine ganz abstruse Vorstellung, warum Männern, die sich mit kleinen Kindern abgeben, unterstellt werden, sie wären nicht normal. Das war in den 80er Jahren eine durchaus verbreitete Feststellung, sogar in den Fachzeitschriften und den Büchern von Psychoanalytikern. Da hat sich dramatisch etwas verändert, hat natürlich mit der Berufstätigkeit der Frauen zu tun, mit der ganzen Veränderung des Arbeitsbereiches und so weiter und so fort. Trotzdem haben wir diese Vorbehalte in bestimmten Bereichen. Und ein Bereich ist eben der Kita-Sektor, wo es die Auffassung gibt, sowas können Väter, können Männer nicht so gut, Väter vielleicht, aber professionell Erzieher nicht. Ich kann da ja noch mal drauf eingehen. Wir haben eine Studie gemacht für das Bundesfamilienministerium. Als das Familienministerium die Kampagne Mehr Männer in Kitas begonnen hat, haben wir die wissenschaftliche Untersuchung gemacht. Und da ist als Ergebnis rausgekommen, dass männliche Erzieher ihre Arbeit unter pädagogischen Gesichtspunkten haargenau so machen wie weibliche Erzieherinnen. Kein Unterschied, kein Qualitätsunterschied. Sie machen es nicht schlechter, sie machen es selbstverständlich aber auch nicht besser. Aber es gibt einen großen Unterschied, was Männer gerne machen und was Frauen gerne machen, welche Neigungen sich durchsetzen, welche Themen aufgegriffen werden, welche Materialien benutzt werden. Wir haben so einen ganzen Pool von Materialien gehabt, jetzt mal zwei Sätze. Und da gibt es einen großen Unterschied. Männer neigen zu eher zu metallenen Unterlegscheiben und sind bei Perlen völlig im Hintertreffen. Die Erzieherinnen bevorzugen sowas, Märchenwolle heißt das, farbliche Wolldinge. Und die Männer sind sehr interessiert, mit den Jungen zum Beispiel Autos oder Flugzeuge zu bauen. An der Stelle gibt es eine große Differenz. Punkt.
Ja, vielen Dank erstmal. Ich würde mal fragen an Sie beide, es sind ja Minderheiten, über die man spricht, ne? Die Männer im Kindergarten, die Frauen bei der Bundeswehr. Wie ist der Erwartungsdruck gegenüber dieser Minderheit? Denn die Mehrheit funktioniert ja nach den alten Vorstellungen eher. Wird Frauen in der Bundeswehr nicht so richtig zugetraut, dass sie, wenn es darauf ankommt, nicht richtig kämpfen, weil sie zu weich sind? Strafen Männer anders im Kita-Bereich, weil sie härter sind? Oder wie sind da so die Mehrheitserwartungen?
Ja, zunächst werden die Frauen bei den Streitkräften gleich aufgenommen. Aber relativ schnell, ich sag mal so, reicht es nach ein, zwei Wochen in der Grundausbildung, trennt sich dem... Ja, das Verhalten der Männer gegenüber den Frauen, und zwar dahingehend, dass immer wieder die körperliche Leistungsfähigkeit in den Vordergrund gestellt wird. Die Männer behaupten dann, dass die Frauen es körperlich nicht so bringen wie die Männer selber. Und dann kommen so Stereotypen auf, wie die Frau muss ja auch den verwundeten Mann mit 120 Kilo aus dem Feuer retten können. Und dann wird eine Frau dagegen gestellt, die 54 Kilo auf die Waage bringt und 1,60 groß ist. Dass das nicht funktioniert, das ist völlig klar. Aber was gerne dann vergessen wird, dass es auch kleine Männer gibt und leichte Männer, die wiederum schwere Frauen, große Frauen retten müssten. Das wird aber dann völlig übersehen. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht ist der eine oder andere dabei, der gedient hat, die Hindernisbahn. Auf der Hindernisbahn gibt es eine sogenannte Holzwand, die ist 2,20 Meter hoch, die muss man überwinden. Stellen Sie sich Folgendes vor, zwei Personen stehen davor, beide wiegen 80 Kilo, beide sind etwa 1,70 groß, die eine Person ist ein Mann, die andere Person ist eine Frau. Jetzt fragen Sie den Ausbilder, wieso kommt der Mann nicht drüber? Dann kriegen Sie als Antwort, naja, der isst zu viel, soll vielleicht weniger Bier trinken und vielleicht ein bisschen mehr Sport. Fragt man, warum die Frau nicht drüber kommt, kriegen sie als Antwort, ist ja eine Frau. Und das ist so typisch. Auch die isst vielleicht zu viel, trinkt zu viel Bier, müsste mehr Sport treiben, aber das interessiert mich. Es kommt das Vorurteil, die Frau bringt es nicht. Und das ist furchtbar. Und das finden Sie gerade, ich habe es vorhin schon angedeutet, eben in den traditionellen Truppengattungen, man kann es ruhig das Kind beim Namen nennen, Jägerei, Panzergrenadiertruppe und bei der Instandsetzung oder Fernmelderei oder bei den Heeresfliegern, die eher technisch belastet sind, da finden Sie das nicht. Ist so. Und das Ganze ist noch umso frappierender, wenn man sich vorstellt, dass die Leute, die in einer Grundausbildung sind, dass die Leute, die da vorher in der Grundausbildung sind, vorher 20 Jahre im Verhältnis halbe-halbe zusammengelebt haben. Im Kindergarten, in der Volksschule, in der weiterführenden Schule, vielleicht sogar in der Lehre. Im Verhältnis halbe-halbe. Und es ist nichts gewesen, außer den üblichen Querelen, die man halt in der Schule kennt. Aber auch zwei Wochen später, wenn sie eingetreten sind in der Bundeswehr, ist alles vorbei, alles vergessen, was vorher 19, 20 Jahre funktioniert hat.
Und im Kindergarten?
Im Kindergarten ist es genauso wie in der Bundeswehr, nur umgekehrt. Natürlich ist der Erwartungsdruck da. Es sind diese Klischees da. Es kommt ein Mann als Erzieher in die Kita und der soll dann mit den Kindern Fußball spielen, sagen die Erzieher. Endlich einer, der Fußball spielt. Und dann sagt er, wenn ich Fußball spielen wollte, hätte ich auch Automechaniker werden können. Ich habe keinen Spaß am Fußball. Also die Vorstellung, dass Männer die Werkbank besetzen, ja, und bestimmte Arbeiten machen, dass sie Fußball spielen, das sind in der Tat Klischees. Ich habe aber in der Kita dann auch Erzieherinnen, die in der Landesliga kicken, also entschieden bessere Fußballerinnen sind als alle männlichen Kollegen im Umfeld. Und die sagen, die Kinder laufen zu meinem männlichen Kollegen und nicht zu mir. Also da merken wir, wie diese Klischees funktionieren. Die haben mit sachlichen Kompetenzen eigentlich ganz, ganz wenig zu tun. So ähnlich wie bei Ihnen. Was ich dann spannend finde, die Frage des Gefährdungspotenzials. Also ich habe eine Studie zumindest gelesen zur Bundeswehr, da war auch genau diese, was Sie angedeutet haben, diese Auffassung, Frauen in der Bundeswehr schwächen die Kampfkraft. Ja? Und das ist ein ganz typisches Phänomen für Minderheitensituationen. In der Kita gibt es das auch. Und da heißt es, Männer in der Kita sind potenzielle Gefährder, Missbraucher. Also da haben wir diesen Generalverdacht. Und einen ähnlichen Generalverdacht bekommen wir immer in solchen sozialen Situationen, wo vorher abgeschlossene Bereiche plötzlich durch eine neue Gruppe frequentiert werden. In dem Falle Männer oder Frauen. Und da entstehen ganz schnell solche Ideen, also ich würde immer sagen Fantasien, weil sie sind an keiner Stelle sozusagen empirisch oder durch Daten und hintersetzt, das sind Fantasien. Wir werden gefährdet, seien es die kleinen Kinder, sei es die Nation, je nachdem, welche Aufgaben stehen.
Das heißt, im Kindergarten wird so eine Art Gewaltverdacht geäußert gegenüber Männern, potenzieller Gewaltverdacht, und bei Frauen bei der Bundeswehr ein Weichheitsverdacht sozusagen. Also die sind nicht gewaltfähig, also wenn es darauf ankäme oder so. Das wäre die Problematik. Wie ist es denn jetzt im Team? Also Kindergarten und...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.